So, guten Morgen miteinander. Diejenigen, die das Infomail nicht gelesen haben, werden wohl jetzt ein wenig verwirrt sein. Letzte Woche wurde noch gesagt, dass Dina inniger die Predigt haben wird. Sie musste leider krankheitshalber absagen und so bin ich eingesprungen. Das soll uns aber nicht daran hindern, heute Morgen tief in diesen dieses Johannes Kapitel 6 einzutauchen. Jesus, Friedefürst, und Jesus spricht davon, dass er das Brot des Lebens ist. Darum soll es heute gehen. Und wir werden ein bisschen durch dieses Kapitel gehen und zusammen uns anschauen, wie es Jesus so geht, wie war seine Stellung. Und da möchte ich mit euch meinen Beliebtheitsbarometer von Jesus zusammen anschauen. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich erkläre es euch ganz kurz. Wir haben ganz auf der linken Seite Jesu Geburt, oder? Da starten wir circa bei Beliebtheitspunkten 15. Danach wurde er Teenager. Ich weiß nicht, er hat zwar ein sündloses Leben gelebt, aber ob es für die Eltern immer so angenehm war, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Darum habe ich angenommen, wahrscheinlich ging es ein bisschen runter, so dass das herzige Baby wird zum mühsamen Teenager. Und dann beginnt er aber zu wirken und seine Beliebtheit zu Beginn steigt rasant an. Dann sein erstes Wunder, Wasser zu Wein. Halleluja. Und seine Beliebtheit steigt noch mehr. Kurz danach, Etty hat darüber gepredigt, ein kleiner erster Dämpfer. Er geht doch wirklich in diesen Tempel und wirft alle Geldhändler raus. Und irgendwie wahrscheinlich für die Juden so, Friedefürst, Messias. Bin mir nicht sicher, seine Beliebtheit geht ein wenig zurück. Und danach, ich habe sie gleichbleibend gezeichnet, oder die Heilung am Sabbat, man war so zwiegespalten, so, wow, Halleluja, hat ein Wunder getan. Oh, aber es war Sabbat. Darf er das? An einem Sabbat einen jemanden heilen, der seit 38 Jahren gefesselt von seiner Krankheit war. Dave Glaser hat das letzte Woche so unglaublich schön ausgedrückt. 38 Jahre, das ist so viel. Wir lesen das, das ist eine Zahl. Ich bin jetzt 27, das sind noch 11 Jahre mehr. Schon diese 11 Jahre sind lang, aber es wären auch diese 27, die ich schon lebe. Und für die Juden war es nicht, Halleluja, dieser Mann kann wieder laufen, sondern es war an einem Sabbat. Aber wir sehen grundsätzlich eine rufsteigende Wirkung, die sein Leben bis dato durchgemacht hat. Und jetzt, zu Beginn von Kapitel 6, steht das Passafest vor der Tür. Für die Juden eines der wichtigsten Feste. Sie feiern ihren Auszug aus Ägypten, ihre Befreiung aus der Sklaverei und sie gedenken an das, dass Gott für sie da war und Gott sie nicht im Stich gelassen hat, als sie unterdrückt wurden. Und dennoch, also all diese Juden, die reisen aus den ganzen umliegenden Tälern, sie reisen ins Zentrum und dennoch nehmen sie sich die Zeit, in Vers 2 lesen wir davon, sie nehmen sich die Zeit, auf einen Berg zu steigen, weil sie wissen, dass Jesus dort ist. Sie haben ihn gesehen, wie er mit seinen Jüngern auf diesen Berg stieg und sie nehmen in Kauf, eines ihrer wichtigsten Feste zu verpassen, um die Botschaft von Jesus zu hören. Wie viel bedeutender musste dieser Jesus für sie geworden sein in den letzten paar Tagen, als es ihre eigene Tradition ist. Und auf diesem Berg, da geschieht das nächste Wunder. Und da wollen wir eintauchen. Es handelt sich dabei um Verse 5 bis 11 aus Kapitel 6. Wer seine Bibel da hat, darf das gerne aufschlagen. Ich werde euch das rasch vorlesen. Als nun Jesus seine Augen aufhebt und sieht, dass so viel Volk zu ihm kommt, sagt er zu Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese zu essen haben? Dies sagt er aber, um ihn zu prüfen. Er selbst wusste ja, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denar reicht nicht aus für sie, wenn jeder auch nur ein wenig bekommen soll. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagt zu ihm: Ein Kind ist hier, das 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das für so viele? Jesus sprach: Lass die Menschen sich setzen. An dem Ort war viel Gras. Da setzten sich die Männer, etwa 5000 an der Zahl. Jesus nahm nun die Brote, sprach das Dankgebet und teilte davon allen, die da saßen, aus, so viel sie wollten. Ebenso von den Fischen. Ein nächstes Riesenwunder. Aus 5 Broten und 2 Fischen, was knapp für die ersten 3 Reihen hier reichen würde, werden 5000 Menschen satt. Nicht nur satt im Sinn von, dass es reicht bis zum nächsten Tag, sondern dass alle genug hatten. Und zum Schluss war noch unglaublich viel Essen übrig. Und dennoch, als ich diesen Text gelesen habe, ist mir aufgefallen, etwas stimmt bei der Erzählung dieser Geschichte nicht. Nicht, dass sie nicht richtig überliefert wurde, sondern den Fokus, den Johannes hier setzt, hat mich ein wenig verwundert. Es ist alles so detailreich beschrieben. Johannes schreibt davon, dass Jesus Philippus fragte: Was sollen wir machen? Das war nicht zufällig. Im ersten Kapitel vom Johannesevangelium lesen wir, dass Philippus aus der Nähe kommt. Er war ortskundig. Jesus fragte ihn: Ja, du kommst doch von hier. Wie viel Brote? Wo können wir hier Brote kaufen und wie geht das? Eigentlich nicht relevant für das Wunder. Wir lesen sogar von der genauen Geldmenge, die Philippus nannte, diese 200 Denare. Es wird danach beschrieben, wer das Essen liefert. Ein kleiner Junge. Also die Hauptsache ist doch, dass Jesus Essen vermehrte. Es wird sogar beschrieben, wie viel. Ist doch egal, wie viel. Ob es ein Brot oder 2 Brote oder 100 Brote sind. Es hätte so viel gebraucht. Es spielt für die Geschichte keine Rolle. Und trotzdem steht es dort. Und danach, es steht sogar, dass dort, wo sie saßen, viel Gras war. So. Ja, schön. Ausleger sprechen davon, dass es ein Bildnis ist auf Psalm 23. Er wird dich auf grünen Auen führen. Es kann sein. Aber irgendwie, es ist alles so detailreich. Und danach, zack, ein Schnitt. Jesus dankte, das Essen wurde verteilt und alle wurden satt. So. Ja, also, alles so detailreich. Und jetzt, wo es wirklich spannend wird, so, mich würde unglaublich wundern, wie das geschehen war. So. Irgendwann muss doch die Verblüffung groß sein, so nach dem 50. Mann, dem man 2 Brote erteilt, weil er Hunger hat, weil er einen ganzen Berg hochgelaufen ist, so. Irgendwo fehlen mir die Details. Aber ich denke, Johannes hat es ganz bewusst gemacht. Weil es ihm nicht darum geht, die Wunder von Jesus in den Himmel hochzuloben, sondern zu zeigen, dass ein Mann, den die Juden erwarten, einen Propheten wie Mose, genau diese Worte kannten sie, einen Propheten wie Mose wird der Herr euch geben. Jemand, der ebenfalls schon Geschichten mit Brot hatte. Ich denke, es ging Johannes darum, diesen Punkt hochzuhalten. Weil die Erzählung ist irgendwie schräg. Ich habe mir das so überlegt. Stellen wir uns mal vor, ich nehme jetzt Christoph als Beispiel. Christoph nimmt an einem Velorennen teil. Und dann kommt er am nächsten Tag ins Büro und sagt: Ja, Basque Sille, wisst ihr, am Morgen, Ich habe extra geschaut, dass der richtige Weckerton war. Danach habe ich das richtige Müsli genommen. Dann war ich so nervös, ich hätte beinahe die Ausfahrt verpasst zum Start. Und als ich mich dann umgezogen habe, ja, meine Supergrip-Socken, ich hätte beinahe links und rechts vertauscht. Und er erzählt detailreich, wie er sich vorbereitet hat. Und dann bin ich an den Start gegangen und habe gewonnen. So. Aber versteht ihr? So. Das Wesentliche, das Rennen, lässt er aus und sagt, ich habe gewonnen. Es passt nicht in unsere Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen würden. Das ist ein Punkt, auf den wir später noch zu sprechen kommen werden, weil wir Menschen und auch die Menschen von damals, manchmal sind wir ein bisschen wunderzentriert. Ein bisschen zentriert auf, es ist ja ein gewissermaßen ist es das Wesentliche, das Spannende, das Anziehende. Aber Johannes zeigt uns, dass es das eben nicht ist, sondern dass Jesus ganz andere Punkte hat, die viel wichtiger sind. Und dass, wenn er Brot vermehrt, dass das unglaublich schön ist. Aber es viel zentralere Punkte in seinem Leben gibt. Ein Punkt dabei ist, Jesus ehrt das Gegebene. Dieser kleine Junge schleppt einen Berg hoch, 5 Brote und 2 Fische. Hätte sicherlich selbst auch Hunger. Gut, er hat zum Glück zum Ende auch wieder bekommen. Aber das wusste er nicht, als er diese Gabe zur Verfügung stellte. Und Jesus ehrt diese Gabe. Und er macht daraus mehr, als wir uns vorstellen können. Und es ist nicht beschrieben wie. Es erinnert mich ein wenig an die Geschichte von der Hochzeit. Als die Mutter von Jesus sagte, tut einfach, was er sagt. Und das Einzige, was Jesus sagt, ist, füllt diese Krüge mit Wasser. Auch hier, wenn ihr noch einmal nachlässt, es ist unglaublich detailreich. Es wird beschrieben, wie viel Wasser das die Krüge fassten. Völlig egal für die Geschichte. Und danach heißt es, ich habe es hier aufgeschrieben, als aber der Speisemeister das Wasser kostete, das zu Wein geworden war und nicht wusste, woher es war, dann geht es weiter, dann gibt er diesen Wein dem Hausherrn zum Testen. Das Wasser zu Weinwunder ist im Johannes-Evangelium nicht mal ein Hauptsatz wert. Es ist ein kleiner Nebensatz. Das Wasser, das zu Wein geworden war. Ich denke, etwas, was wir daraus nehmen können, ist, dass es nicht darum geht, wie es geschieht, sondern dass wir mit dem, was Jesus uns beauftragt, klarkommen, das tun und der Rest macht er. Und wie das geschieht, kann uns eigentlich egal sein. Etwas weiteres Zentrales ist in der Symbolik des Passafestes. Jesus ist der, der für 5000 Menschen das Brot bricht, wie es sein Hausvater in seiner Familie tut. Was uns aufzeigt, dass Jesus Christus der Hauptcharakter im eigentlichen Passafest ist. Dass er der ist, der die Menschen aus der Sklaverei in die Freiheit führt und dass dieses Bild vom Exodus direkt auf ihn zeigt, direkt auf ihn als Erlöser. Und ebenfalls, dass er das Brot bricht, dass er das Brot vermehrt und dass er den Wein aus Wasser macht, ist so ein schönes Bild. Die einzigen Wunder, in denen es um Nahrung geht, sind Wein und Brot. Und das circa ein Jahr, bevor das letzte Abendmahl im Oberstübchen geschehen wird und er genau diese beiden Dinge, Wein und Brot, bricht und sie den Jüngern gibt und gesagt, gedenket mir, wann immer ihr zusammenkommt. Diese Brotvermehrung war natürlich unglaublich toll für Jesus. Auch wenn wir weiterschauen, Johannes 15, als Jesus nur erkannte, dass sie kommen und ihn, um ihn zum König zu machen. Dann zieht er sich auf den Berg zurück. Aber sie waren gekommen, um ihn zum König zu machen. Wenn wir da unseren Beliebtheitsbarometer ansehen, Speisung der 5000, wirklich ganz oben, gekommen, um zum König zu machen. Weil sie wussten, dieser Mann hätte die Möglichkeit, all das zu erfüllen, was wir von ihm erwarten. Aber Jesus wusste, dass es nicht der Weg ist. Aber dann, ich nenne diesen Punkt der Anfang vom Ende. Denn jetzt steigt Jesus in die Brotdebatte ein. Und dabei geht es nicht darum, ob man Brot eingefrieren kann oder nicht, sondern darum, wer das Brot ist. Und in dieser Geschichte, da legt Jesus einen brutalen sozialen Absturz hin. Seine Umfragewerte, die sinken ins Bodenlose. Ich wollte mir einige Beispiele überlegen und habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, Menschen zu finden, die von neutral zu unglaublicher Beliebtheit und dann brutal abgestürzt sind. Aber es ist so ein sozialer Absturz, wie ihn vielleicht Sepp Blatter erlebte. FIFA-Präsident, unglaubliches Bild für die Schweiz. Und danach Skandal um WM-Vergabe. Wird auf einmal verpönt. Ex-US-Präsident Richard Nixon, unglaublich beliebt bei seinen Wählern, ohne Problem die direkte Wiederwahl geschafft und danach ein Skandal, ein Abhörskandal. Als bisher einziger US-Präsident zurückgetreten, weil er einen sozialen Absturz erlitten hatte. Diese alle sind noch harmlos gegen das, was Jesus durchlebt hat. Natürlich aufgrund anderer Tatsachen. Es ist nicht, dass Jesus etwas falsch gemacht hätte. Er hat die Wahrheit gesprochen, er spricht immer die Wahrheit. Heute würde man vielleicht sagen, ihm hätte ein PR-Berater gut getan, um seine Botschaft zu vermitteln, dass es auch an alle hinausging, dass sie es verstehen können. Jesus merkte, dass die Volksmenge ihm weiter nachfolgt. In der Zwischenzeit ist er übrigens noch auf dem Wasser gelaufen. Das ist auch nur so 2-3 Sätze im Johannesevangelium. Das ist nicht so wichtig, oder? Und er sieht, dass die Menschenmenge ihm folgt. Sie laufen um den See herum. Aber er sieht ihre Intentionen. Er sieht, dass sie wieder nur gekommen sind, um Brot zu bekommen. Und ich denke, das triggert ihn. Und er sagt dann, ihr kommt nur, um Brot zu bekommen, das wieder verdirbt, aber es soll euch doch um das Brot gehen, das ins ewige Leben führt. Und er beginnt eine Debatte mit den Juden, mit den dort ansässigen Juden. Und folgende Textstelle, finde ich, die sagt sehr viel über den Menschen, über die Juden darüber aus. Johannes 6, Verse 30 und 31. Da sagten sie zu ihm, was für ein Zeichen tust denn du, dass wir sehen und dir glauben können? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie beschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen ist ein Zitat aus der Tora, das die Juden rezitieren konnten. Aber eigentlich sagen sie, in anderen Übersetzungen heißt es, was tust du denn? Mose gab uns Brot. Und ich kann mir nur vorstellen, was für einen Schmerz das in Jesus auslösen musste. Und auch also, bei Jesus und dem Vater, bei beiden. Weil was für ein Stich ins Herz. Gott füttert sein Volk 40 Jahre lang durch in der Wüste. Jeden Tag gab es Brot für alle. Und das, was die Juden wissen, ist, Mose gab uns Brot. Aber sie halten nicht daran fest, dass Gott sie versorgt. Sie sehen den Mann, der vor ihnen stand. Und auch Jesus musste es schmerzen, so, wenn sie fragen und sagen, ja, Also, Mose gab uns Brot. Ja, hallo, Jesus gab euch vor einem Tag 5000 Brote. Also, er gab euch ja Brot. Wieso denkt ihr, dass es jetzt wieder um ein Wunder gehen muss? Warum muss wieder Brot da sein? Jesus weist sie zurecht und sagt ihnen, halt, es war nicht Mose, der euch Brot gegeben hat, sondern der Vater im Himmel war es. Vers 32 sagt das sehr deutlich. Es ist der Vater im Himmel, der euch dieses Brot, dieses Manna gegeben hat. Und danach lässt er sich auf eine Art Streitgespräch ein. Er hat ihnen bereits schon in den Vortagen immer wieder gesagt, dass er und der Vater eins sind, sie leben nahe beieinander, man kann das nicht voneinander trennen. Und so ist die Aufforderung der Juden ein gewissermaßen verständlich, denn sie sagen, also gut, dann gib uns dieses Brot. Daraufhin sagt Jesus, ich lese das wieder vor, Verse 35 bis 40, ein ganz spannender Abschnitt zu diesem Thema Brot. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir finden. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts von allem, was er mir gegeben hat, verloren gehen lasse, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Jesus sagt, ich bin das Brot. Und das war dann nicht mehr so eine schöne Botschaft für die Juden. Sie waren nicht mehr ganz einverstanden damit. Und sie begannen zu murren. Da murrten die Juden und wandten sich gegen ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und wir sehen, der Beliebtheitsbarometer, er sinkt. Er ist immer noch hoch, aber er sinkt. Seine Beliebtheit lässt nach, weil er Wahrheiten anspricht, die das Volk beginnen zu triggern. Aber ganz nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich ungeniert, gibt er Vollgas weiter. In den weiteren Sätzen von Johannes Kapitel 6 spricht Jesus weiter von seiner Göttlichkeit, von seiner Gleichstellung zum Vater und dass niemand an ihn glauben kann, wenn er nicht vom Vater hergezogen ist. Ebenfalls eine Botschaft, die wir vielleicht auch schon einander zugesprochen haben. Ich kann nur an Gott glauben, weil er mich gezogen hat. Aber hast du dir mal überlegt, was das in jemandem auslöst, der vielleicht nicht glaubt? Oder in diesen Juden auslöst? Wenn Jesus sagt, man kann nur an mich glauben, wenn der Vater mich gezogen hat. Dich gezogen hat. Das heißt eigentlich, wenn du nicht glaubst, wurdest du nicht vom Vater gezogen. Also hat Jesus doch diesen Juden tatsächlich gesagt, ihr glaubt nicht an mich, weil an den Gott, den ihr glaubt, der hat euch nichts zu mir geführt. Und dass das die Juden schmerzt und dass sie wütend wurden, weil ihnen das so auf die Nase gebunden wurde, das kann ich nachvollziehen. Und manchmal verstehe ich Jesus nicht, wieso er so hart war mit ihnen und nicht eine lieblichere Art zur Kommunikation wählte. Und das Dessert, das sollte ja schließlich noch folgen. Verse 53 und 54, da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch verzehrt und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und dieses Beispiel, dieser Ausdruck von Jesus, der ist so extrem. Ich kann euch kein Beispiel nennen aus der heutigen Zeit, was gleichbedeutend wäre. das Menschenfleisch essen, was Jesus hier anspricht, wer mein Fleisch isst. Und er hat jetzt immer deutlich gesprochen, es ist nicht auf einmal ein Bildnis. Sie konnten das nicht wissen. Und im Judentum steht der Mensch als im Ebenbild Gottes geschaffen. Es war unglaublich schändlich, diesen Menschen, diesen Körper zu entweihen, geschweige denn sein Fleisch zu essen. Blut trinken, da können wir aufschlagen. 3. Mose 17, Verse 10 bis 13. Und gegen jeden, der irgendwie Blut verzehrt, er sei aus dem Haus Israel oder von den Fremden, die in ihrer Mitte leben, gegen den, der Blut verzehrt, werde ich mein Angesicht wenden und ihn tilgen aus seinem Volk. Denn das Leben des Fleisches ist das Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit Sühne für euch gewirkt werden kann. Denn das Blut ist die Lebenskraft und er wirkt Sühne. Darum habe ich zu den Israeliten gesagt, niemand von euch darf Blut verzehren. Auch der Fremde, der in eurer Mitte lebt, darf kein Blut verzehren. Diese Stelle war ihnen bewusst. Levitikus 17, übrigens eines der wichtigsten Kapitel in diesem Buch. Das Blut des Lebens, das in der jüdischen Religion so viel Kraft hat. Das hat sie zerrissen innerlich, weil sie nicht sehen konnten, was Jesus meinte. Es war ja auch noch nicht gesehen. Sein Blut war noch nicht vergossen, um Sühne zu erwirken für alle. Und wenn wir auf nächsten Sonntag vorgreifen, dann wissen wir, was kommt. Der Beliebtheitsbarometer sinkt bis zum Boden. Es ist fertig. Esst mein Fleisch. Da war für die Juden fertig. Da ist nichts mehr. Johannes 7, Vers 1. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn in Judäa wollte er nicht umherziehen, weil die Juden ihn töten wollten. Seine Botschaft war so krass, so verändernd, so gegen all das, was sie bisher glaubten, dass es heißt, viele verließen ihn an diesem Tag. Und ich kann das nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch das, was heute immer wieder geschieht. Dass Jesus eine so radikale, so klare Botschaft hat, in der es eben nicht darum geht, was meine Tradition ist, was ich will, was mir gesagt wurde, woher ich komme. Sondern es einen Jesus gibt, der eine so radikale, klare Botschaft bringt, der sein Leben so radikal lebt, bis hin zum Tod am Kreuz. Dass er sagt, und so wie ich es sage, so ist es. Und ich denke, dass auch heute genau das der Grund ist, warum einige Menschen sich von diesem Jesus abwenden. Weil es eben bei Jesus nicht um mich geht. Es geht zwar um meine Rettung, es geht aber um sein Reich. Es geht darum, was er will. Es geht darum, was seine Pläne sind für mein Leben. Und manchmal wäre es einfach einfacher, loszulassen, jeden Sonntag ausschlafen, nicht nach dem moralischen Kompass dieses wunderbaren Buches zu leben, selbst zu entscheiden, wie man gerade leben möchte, oder? Vielleicht wäre es manchmal einfacher und spannender, es vielleicht hier mal mit der biblischen Unzucht nicht so ernst zu nehmen und mal ein bisschen schauen, was möglich ist. Das Leben hat Tücken, die manchmal schön herüberkommen. Ganz besonders in diesen Tagen ist es vielleicht häufig schwer, dieses Wort wieder nach vorne zu nehmen und zu lesen oder hierher zu kommen, zu Hause in den Lobpreis zu gehen. Weil der Feind ist da und er weiß, wann solche Situationen eintreffen. Ich habe einmal mit meiner Mutter gesprochen. Meine Mutter bekehrte sich in meinem Kindesalter und durfte eine zweite Ehe starten, nachdem die erste gescheitert war. und war in einer christlichen Ehe. Und diese ist zerbrochen, sie ist gescheitert. Sie hatte einen großen Rucksack des Lebens, der sie mitnehmen musste. Viele Verletzungen durch und wegen Christen. Nicht, dass sie unschuldig war, aber wenn man das Leben meiner Mutter ansieht, dann kann man nicht sagen, dass es sozial bergauf ging, nachdem sie Jesus angenommen hatte. Und ich habe sie häufig weinen gehört. Ich habe sie einmal gefragt, aber warum bleibst du dann? Warum bleibst du bei diesem Jesus? Ich sehe nicht, dass es dir etwas bringt. Und ihre Antwort war, wohin hätte ich denn gehen sollen? Nur er hat Worte des ewigen Lebens. Und sie zitiert diesen Text, den Petrus auf die Frage des Jesus gibt, als er seine 12 Jünger fragt, wollt ihr denn nun auch gehen? Und Petrus sagt, nein, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und wenn wir jetzt in eine Zeit von Lobpreis und Ministry gehen werden, da möchte ich euch zwei Fragen mit auf den Weg geben. Gehörst du zu denen, die sich abwenden und Anstoß nehmen zu dem, was Jesus von dir fordert, von dir verlangt oder was vielleicht geschehen ist? Oder gehörst du zu denen, welche sich an den Worten des ewigen Lebens genügen? Ich kenne nicht alle eure Geschichten, wahrscheinlich die wenigsten. Bestimmt gab es Situationen, in denen das herausfordernd war, was Jesus gesagt hat. Ganz bestimmt, das war bei den Juden auch so. Und dennoch sind es die Worte des ewigen Lebens. Und die zweite Situation, diese Frage stellt sich mir immer, wenn ich von der Geschichte lese, wie die Juden eben zu Jesus kommen und wieder nach Brot fragen. Und wieder nach ihren Bedürfnissen bei Jesus vorbeischauen. Und meine Frage an dich ist, wartest du auf deinen oder den Messias? Geht es dir darum, dass Jesus dir so begegnen kann, wie du es möchtest, wie du es willst, was dir dienen würde? Oder darf dir Jesus so begegnen, wie er es möchte und dich so verändern, wie er dich haben möchte? Und weißt du, das muss keine große Sache sein. Wir haben gehört von dem Jungen, der hatte nicht viel zu bieten. 5 Gerstenbrote, das wahrscheinlich billigste Brot zu dieser Zeit. Das Mehl war Tierfuttermehl. Es war nicht Mehl, das für Menschen gedacht war. Es war Tierfuttermehl. Man konnte sehr billiges, günstiges Brot daraus machen. Und die 2 Fische, das waren wahrscheinlich eher so kleine Sardinen. Es waren nicht große Fische. Es war nicht viel, aber es hat gereicht. Und Jesus tut das Wunder. Und es gibt heute noch das Abendmahl und ich möchte, dass wenn ihr das Abendmahl nehmt, für euch diese Fragen irgendwie geklärt sind. Und ich lese noch vor aus Matthäus. Oh, ich habe nur die Verse aufgeschrieben. Als Jesus das Brot brach. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Amen.